This country is at war with Germany.
Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wunder, Wissen, Weltkrieg. Mein Name ist Raffaela Höfner. Hier geht es um den Tatort Zweiter Weltkrieg, ein Podcast gegen das Vergessen und für den Frieden. In der heutigen Folge geht es um das Schulwesen im sogenannten Dritten Reich.
Nach einem Jahr kann ich euch hier wieder begrüßen. Ihr seid heute hier in diesem Muschelnur ein Ausschnitt dessen, was außer ihr über ganz Deutschland steht. Und wir möchten nun, dass ihr deutsche Jungs und deutsche Mädchen in euch all das aufnehmt, was wir dereinst uns von Deutschland hoffen. Wir wollen ein Volk sein. Und ihr, meine Jugend, soll dieses Volk nun werden. Wir wollen einst keine Klassen und Stände mehr sehen. Und ihr dürft ihn euch schon nicht dann groß werden lassen. Wir wollen einst ein Reich sehen. Und ihr müsst euch schon dafür erziehen. Wir wollen, dass dieses Volk einst gehorsam ist. Und ihr müsst euch in den Gehorsam üben. Wir wollen, dass dieses Volk einst friedliebend und aber auch tapfer ist. Und ihr müsst friedfertig sein. Wir wollen, dass dieses Volk einst nicht verweichlicht wird, sondern dass es hart sein kann. Und ihr müsst euch in der Jugend dafür stehlen. Ihr müsst lernen, Entbehrungen auf euch zu nehmen, ohne jeweils zusammenzubrechen. Denn was wir auch heute schaffen, und was wir tun, wir werden vergehen, aber in euch wird Deutschland weiterleben. Und wenn von uns nichts mehr übrig sein wird, dann werden wir die Fahne, die wir einst aus dem Nichts hochgezogen haben, in euren Fäusten halten müssen. Und ich weiß, das kann nicht anders sein, denn ihr seid Fleisch von unserem Fleisch und Blut, von unserem Blut. Und in euren jungen Gehirn brennt derselbe Geist, der uns beherrscht. Ihr könnt nicht anders sein, als mit uns verbunden. Und wenn die großen Kolonnen unserer Bewegung heute marschieren, dann weiß ich, ihr schließt euch den Kolonnen an. Und wir wissen, vor uns liegt Deutschland, in uns marschiert Deutschland und hinter uns kommt Deutschland.
Hitlers Rede an die deutsche Jugend im Jahr 1935. Die Schule spielt im Rahmen der vom NS-Regime angestrebten Durchdringung aller Lebensbereiche und der politischen Sozialisierung und Ideologisierung der Jugend zwar keine so bedeutsame Rolle wie die Hitlerjugend, dennoch hat der nationalsozialistische Staat in großem Umfang versucht, sich der Schule und der Schülerschaft zu bemächtigen. Beiläufige Lehrerbemerkungen, die aber in Wahrheit gezielte Beeinflussung sind. Schulfeiern, die als Unterrichtsunterbrechungen stets willkommen sind. Die offensichtliche und unterschwellige Betonung des Nationalen und des Heldischen zeigen sich als bewusste Bausteine der nationalsozialistischen Manipulation. Als Schüler stand man stets unter dem Einfluss eines im Grunde menschenfeindlichen Staates. Selbstverständlich sind Schülerinnen und Schüler und damit Kinder und Jugendliche, wenn man ihre elementaren Verhaltenstendenzen und Bedürfnisse ausnutzt, manipulierbar. Solche Manipulationen sind der politischen Schule, wenn man die Historie betrachtet, mehrfach gelungen. Siehe auch die Kriegseuphorie der Schüler zu Beginn des Ersten Weltkriegs. Die Schule wird von verschiedenen Säulen getragen. Einerseits von der Lehrerschaft, der fachlichen Struktur, das heißt Unterrichtsfächer oder Lehrpläne, sowie auch von der Schülerschaft. Die erste Phase der NS-Schulpolitik von 1933 bis 1936 galt vorrangig der Machtkonsolidierung und der Gleichschaltung des Lehrkörpers. Mit dem Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums vom 7. April 1933 schufen sich die Nationalsozialisten eine formale Rechtsgrundlage zur Entlassung von jüdischen, sozialistischen und pazifistischen Lehrern und Schulleitern. Wenig später wurde mit dem am 25. April 1933 erlassenen Gesetz gegen die Überfüllung deutscher Schulen und Hochschulen die Rassenzugehörigkeit als Kriterium für den Zugang zu höheren Schulen und zum Hochschulstudium eingeführt. Der Anteil jüdischer Schüler und Studenten an der gesamten Schüler- und Studentenschaft durfte nun nicht mehr den jüdischen Anteil an der Gesamtbevölkerung von knapp 1% überschreiten. Daraufhin halbierte sich die Zahl jüdischer Schüler an den öffentlichen Schulen bis 1935, bevor sie nach der Pogromnacht von 1938 gegen Null tendierte. Das Regime wollte aber die Lehrerkollegien auch von politisch unzuverlässigen Menschen gereinigt sehen. Zu diesen wurden gerechnet: Anhänger der Kommunistischen Partei oder ihrer Hilfs- und Ersatzorganisationen, ebenso Anhänger der Sozialdemokratischen Partei sowie ihre Einzelorganisationen und Mitglieder der Deutschen Friedensgesellschaft, der Liga für Menschenrechte, der Friedensliga, internationaler pazifistischer Verbände oder der Gewerkschaften. Auch nach der Mitgliedschaft in Logen und Orden wurde mit Hilfe des Fragebogens gesucht. Als in besonderem Maße charakterlich einwandfrei galten solche Lehrer und Lehrerinnen, die in der NSDAP, der SA, der Technischen Nothilfe der NSV, in den Frauenverbänden oder in sonstigen hinter der Regierung der nationalen Erhebung stehenden Verbänden Mitglieder waren. Diese geben durch ihre Haltung zu erkennen, dass sie jederzeit ohne Vorbehalt für den nationalsozialistischen Staat eintreten würden. Etwa 25% der Lehrerinnen und Lehrer gehörten 1935 der NSDAP an. Für Erzieher war, vom Regime aus betrachtet, die Mitgliedschaft im Nationalsozialistischen Lehrerbund, NSLB, von gleichrangiger Bedeutung, denn dieser sämtliche Lehrer rein arischer Abstammung. Denn dieser sollte die große deutsche Erziehungsfront für die Durchsetzung der politischen Weltanschauung in der Jugend werden. Bereits am 2. September 1933 konnte der Direktor feststellen: Der Lehrkörper gehört insgesamt dem NS-Lehrerbund an. Inwieweit Anpassung, Verunsicherung durch Druck oder weltanschauliche Überzeugung als Motiv galten, ist natürlich im Einzelnen nicht auszumachen. Nach außen hin konnte der Eindruck entstehen, alle seien sich einig in der Zustimmung zur Gleichschaltung. Während solche Vorgänge wie der Verbandsbeitritt aber noch innerkollegial und mehr oder weniger freiwillig erfolgen konnten, geschah die Ablegung des neuen Diensteides unter Zwang. Dieser lautete: Ich schwöre, ich werde dem Führer des Deutschen Reiches und Volkes, Adolf Hitler, treu und gehorsam sein, die Gesetze beachten und meine Amtspflichten gewissenhaft erfüllen, so wahr mir Gott helfe. Was das bedeutet, dass nun der Eid nicht mehr wie in der Demokratie auf die Verfassung, sondern auf die Person des Führers geleistet wurde, hätte sehr viel Nachdenken auslösen sollen. Die Bewegung war identisch mit dem Diktator. Dieser übertrug das Führerprinzip auf den Staat und begrub damit das Prinzip der Volkssouveränität endgültig. Junglehrer als sogenannte NS-Kader. Die Neueingestellten waren Lehrer, die um 1900 geboren worden waren und die aufgrund der ökonomischen Krise in der Weimarer Republik nicht in den Schuldienst übernommen werden konnten. Und diese Leute, die dann eingestellt wurden, waren die Kadergruppen der Nazis. Junge Männer, meistens die auch deutsch-national ausgerichtet gewesen sind, die persönlich profitierten dadurch, dass die Personalpolitik in der NS-Zeit verändert wurde. Und die wurden dann auch nach kurzer Zeit Schulleiter oder kamen sogar in die Schulbehörde. Die zweite Gruppe der Pädagogen, die von der nationalsozialistischen Ideologie begeistert waren, so der Historiker Hans-Peter Delorant, waren die Lehrer an höheren Schulen, die um 1880 geboren worden waren. In der Regel waren das Offiziere im Ersten Weltkrieg gewesen, die noch die Depression des für sie verlorenen Krieges und den Versailler Vertrag schwer verdauen konnten. Diese hatten eine deutsch-nationale Grundhaltung in der Regel und sind häufig Schulleiter gewesen. Und die sind durch die Nazis angesprochen worden. Es waren oft erzkonservative Bildungsbürger, die die Ehre des Vaterlandes wiederherstellen wollten. Die Phasen der Erziehungs- und Bildungspolitik. Die nationalsozialistische Jugend- und Bildungspolitik konnte 1933 nicht auf einen Schlag umgesetzt werden, sondern verdrängte das Erziehungssystem der Weimarer Republik schrittweise. Die erste Phase der Machtsicherung, also von 1933 bis 1935. Hier gab es keine tieferen Eingriffe in das Schulwesen, abgesehen von Entlassungen politisch unerwünschter Pädagogen. Die Zentralisierung und Gleichschaltung von Staat und Gesellschaft sowie Bildung neuer Jugendorganisationen beginnt. Die zweite Phase der Kriegsvorbereitung von 1936 bis 1940. Hier kommt es zu Eingriffen in die Schulstruktur. Es gibt neue Lehrpläne, obligatorische Hitlerjugend und Lagererziehung, Ausgrenzung, Neuordnung der Lehrerbildung. Im Dezember 1936 wurde für die Jungen der 12. die 13. Klasse ersatzlos gestrichen, um 1939 zwei Offiziersjahrgänge zu erhalten. Die dritte Phase der Machterweiterung und der Zerfall von 1941 bis 1945. Hier herrscht Kriegsmangelsituationen. Dutzende Schüler werden rekrutiert, erst zum Flakhelfer ausgebildet und dann in den Volkssturm eingezogen. In der Endphase kommt es zur Minimalisierung von Bildung in den besetzten Gebieten. Mit ihrer anti-intellektuellen, anti-humanistischen, judenfeindlichen und chauvinistischen Konzept der völkischen Erziehung stellten sich die Nationalsozialisten gegen die Aufklärung und die Vernunft. NS-Propaganda und der Führerkult waren im Schulunterricht und darüber hinaus in der Hitlerjugend ständig präsent. Zum Beispiel hingen Bilder von Hitler im Klassenzimmer, der Hitlergruß wurde eingeführt, Hakenkreuzflaggen hingen vor der Schule oder auch in Klassenzimmern und es gab regelmäßig Fahnenappelle. Während die Ideologie der Volksgemeinschaft die sozialen Unterschiede aufheben sollte, also alle arischen Deutschen als Volksgenossen, wurde Hass gegen vermeintlich minderwertige Menschengruppen sogenannte Untermenschen, geschürt. Bereits 1929 wurde der Nationalsozialistische Lehrerbund als Parteigliederung der NSDAP gegründet. Nach der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler trat ein Verbot aller anderen Lehrerorganisationen in Kraft. Bis 1935 gehörten auch die Hochschullehrer nun zum NSLB. Vereinzelt schieden Lehrkräfte aus dem Beruf aus politischen Gründen aus und konnten erst nach Kriegsende ihre Tätigkeiten wieder aufnehmen. Andere versuchten innerhalb des Schulsystems, ihre Distanz zum nationalsozialistischen Gedankengut weiterhin zu wahren. 9.000 von etwa 300.000 Lehrern verweigerten sich einer solchen Mitgliedschaft im NSLB. Jedoch traten 97% dieser Organisation bei. 32% der im NSLB organisierten Lehrer, also etwa 100.000 Lehrkräfte, waren zudem Mitglieder der NSDAP. Für das Führungskorps in der NS-Hierarchie, vor allem deren mittlere und untere Ebene, spielten die pädagogischen Fachkräfte also eine große Rolle. So waren auch 1937 7 Lehrer Gauleiter und stellvertretende Gauleiter. 78 waren Kreisleiter sowie 2668 Ortsgruppen- und Stützpunktleiter der NSDAP. Die Erziehung beginnt jedoch schon in der frühen Kindheit. Neben den nationalsozialistischen Vorstellungen umgestalteten Kindergärten gab es Versuche, den neuen Menschen im Sinne des Nationalsozialismus zu züchten. Aus den Erziehungsschriften der Ärztin Johanna Harra, wie beispielsweise Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind oder Mutter, erzähl von Adolf Hitler, wird deutlich, wie sehr die ideologische Forderung nach Härte im Nationalsozialismus auch den Umgang mit Kleinkindern geprägt hat. Sie behandelt Kinder ab der Geburt als Wesen, deren Schreien und Flehen nicht nachgegeben werden soll. Der Aufbau einer liebevollen Beziehung zwischen Eltern und Kindern soll verhindert werden, wobei die Kindererziehung selbstverständlich nur Aufgabe der Mutter ist. Die Schule war nach Hitlers Ansicht vor allem eine Vorstufe zum Wehrdienst. Die Wehrmacht wurde daher auch Schule der Nation genannt. Dies färbte vor allem auf den Schulalltag ab, in dem Krieg und Kampf in allen Fächern gegenwärtig wurden. Zu vormilitärischen Ausbildungen und kämpferischen Einstellungen wurde nicht nur das Fach Sport, sondern vor allem die Hitlerjugendausbildung, ferner Schullager und der Aufenthalt in Schullandheimen genutzt. In der Weimarer Republik war das Schulsystem unter der Hoheit der Länder heterogen strukturiert. Ab 1934 übernahm das Reichsinnenministerium Teile der Schulhoheit der Länder und begann mit einer Zentralisierung und Vereinheitlichung des Schulwesens. Vorangetrieben wurde diese Entwicklung 1934 durch das neue Reichserziehungsministerium. Ab 1937 formte das NS-Regime das System der Oberschule um, verkürzte die Zeit bis zum Abitur auf 12 Schuljahre, schaffte die gemeinsame Beschulung von Jungen und Mädchen, also die Koedukation, mit Ausnahme der sogenannten Aufbauschulen, ab und nahm akademische Inhalte aus der Lehrerbildung. Ebenfalls ab 1937 wurden konfessionelle Schulen entgegen dem Reichskonkordat geschlossen. Der Samstag wurde ab 1934 zum Staatsjugendtag erklärt, an dem alle Angehörigen von Jungvolk und Jungmädelbund, also nur die 10- bis 14-Jährigen, Hitlerjugenddienst hatten und die übrigen Schüler die Schule besuchen mussten. Um Unterschiede bei der Stoffvermittlung zu vermeiden und sämtliche Schüler zu indoktrinieren, fand an den Samstagen kein normaler Fachunterricht statt, sondern 2 Stunden nationalpolitischer Unterricht, sowie Sport und für die Mädchen Nadelarbeit bzw. für die Jungen Werkunterricht. Sport bildete als Ertüchtigung einen wichtigen Teil der NS-Erziehung und mit 5 Stunden pro Woche ein Schwerpunkt im Stundenplan. Als Leitspruch hierfür wurde ein gesunder Geist in einem gesunden Körper gewählt. Ein Zitat des römischen Dichters Juvenal. Im Sinne der Förderung der neuen Elite wurden besondere NS-Ausleseschulen, die von unterschiedlichen Flügeln des Nationalsozialismus getragen wurden, gegründet. Vor allem die Nationalpolitische Bildungsanstalt, kurz genannt NAPOLA, die Adolf-Hitler-Schulen, also die Reichsschule der NSDAP, die SS-Junkerschulen und die weiterführenden Ordensburgen, die Hauptschulen zur Förderung begabter Volksschüler aus einkommensschwachen Schichten. Eine wichtige Rolle bei der Umsetzung der NS-Ideologie im Schulwesen spielte auch die Schülerzeitschrift Hilf mit. Diese wurde vom Nationalsozialistischen Lehrerbund herausgegeben, also nicht von Schülern. Sie erschien vom Oktober 1933 bis September 1944. Vor Beginn des Zweiten Weltkriegs kam sie monatlich heraus, danach etwas unregelmäßiger. Neben den typischen Schülerthemen der damaligen Zeit wie Verkehrserziehung, Naturkunde und Gesundheitserziehung nahmen verschiedene propagandistische Themen einen breiten Raum ein. So war der Erste Weltkrieg in Form von Abenteuer- und Heldengeschichten, aber auch mit Sachtexten sehr oft vertreten, ebenso die germanische Frühgeschichte. Des Weiteren waren Themen wie Ahnenforschung und Rassenlehre Bestandteil der Schülertexte. Die in der Zeitschrift enthaltene Nazi-Propaganda wurde effektiv in ein harmonisches Gesamtpaket an Inhalten und Bildern verpackt, die zum Beispiel eine völkische Familienidylle beschworen. Im Mittelpunkt der Darstellung standen oft Geschichten um gesunde deutsche Mädchen und deutsche Jungen, um Mutter und Kind, um die Familie unterm Weihnachtsbaum, um schützenswerte, niedliche Tiere zum Liebhaben. Mit pervertiertem reformpädagogischem Geschick werden die Kinder zum forschenden Lernen aufgefordert. So präsentiert schon das Oktoberheft 1935 die Geschichte eines fiktiven Schülers und Hitlerjugendführers Dieter, der mit Hilfe des Kirchenbuchs beweisen konnte, dass er zu Unrecht als Jude verdächtigt wurde. Damit nicht genug. Fähnleinführer Dieter kann zeigen, dass die Familie eines anderen, unbeliebten Jungen, mit dem es immer Ärger gegeben habe und der überhaupt durch ein verdächtiges Äußeres aufgefallen sei, seine jüdische Herkunft durch eine Konversion zum christlichen Glauben verschleiert habe. Vor versammelter Fähnlein-Gruppe entlarvt der Fähnleinführer den Jungen als jüdisch. In einem anderen Artikel wurde den Schülern nahegelegt, die heimischen Bücherschränke nach jüdischem Gift zu durchsuchen und dieses zu finden. Die Bildungsziele. In der Schule war ein Hauptziel der Nationalsozialisten, ihre rassistische Ideologie zu verbreiten und die Schüler somit auf einen neuen Krieg vorzubereiten. So schrieb der Beauftragte des Reichsjugendführers für die Ertüchtigung der deutschen Jugend, Helmut Stellrecht, in seinem 1936 erschienenen amtlichen Buch Die Wehrerziehung der deutschen Jugend. Zitat: Der Geist des Angriffs ist der Geist der nordischen Rasse. Er wirkt in ihrem Blut wie eine unnennbare Sehnsucht. Schießen müssen unsere Jungen lernen. Die Büchse muss ihnen so selbstverständlich in der Hand liegen wie der Federhalter. Bilden will man die Menschen, als ob Schießen nicht auch Bildung, als ob Wehrerziehung nicht eigentlich Bildung wäre. Wissen ist Macht, schreibt man über die Schultüren, als ob Macht sich in etwas mehr verkörpern könnte als in der Waffe. Preiswert produzierte Zusatzhefte sollen die Schulbücher ersetzen oder auch ergänzen und somit die nationalsozialistische Ideologie verbreiten. Am 15. Januar 1935 veröffentlichte Reichsminister für Erziehung und Volksbildung Bernhard Rust die Richtlinien zur Rassenkunde, in denen der Biologie der Schwerpunkt der Rassenkunde zugeordnet wird. Auch in allen anderen Fächern soll Rassenkunde vermittelt werden. Grundlage war die Vorstellung des politischen Soldaten für Jungen und der robusten nationalsozialistischen Mutter für Mädchen. Dazu diente für die männliche Jugend die Erziehung zur Willens- und Entschlusskraft, zum absoluten Gehorsam, zur Verschwiegenheit und Verantwortungsfreudigkeit sowie die Vermittlung weiterer soldatischer Tugenden. Abgewertet wurde die wissenschaftliche Erziehung, welche Hitler bereits in Mein Kampf gering geschätzt hatte. Elvira Bauers bereits 1936 veröffentlichtes Lesebuch, das von den Parteiorganisationen der NSDAP kostenlos verteilt wurde, hieß »Trau keinem Fuchs auf grüner Heid und keinem Jud bei seinem Eid«. Das spricht hingegen eine sehr deutliche Sprache. Neue Unterrichtsfächer und deren Inhalte. Bis 1937 waren die Richtlinien für den Unterricht kaum verändert worden oder stammten noch aus der Weimarer Zeit. So entstand der Eindruck, es habe sich zunächst nur wenig verändert. Zum Beispiel außer die Aufnahme von Boxen in den Unterrichtskanon der Leibesübungen. Danach wurden aber unter anderem verstärkt Gymnasien in Oberschulen umgewandelt, die Fächer neu geordnet und verbliebene unabhängige Schulbuchverlage aufgelöst. Der Religionsunterricht wurde zunehmend eingeschränkt und die Lehrerausbildung für Religionspädagogik ab 1939 komplett eingestellt. Die Lehrbücher für alle Unterrichtsfächer wurden entsprechend der nationalsozialistischen Weltanschauung bearbeitet. So wurden in den Mathematikbüchern bei der Formulierung der Aufgabenstellungen unterschwellige Gefühle der Unmenschlichkeit und des Hasses erzeugt. Zum Beispiel: Ein Irrenhaus kostet etwa so und so viel Reichsmark. Wie viele deutsche Familien könnten davon eine Wohnung bekommen? Weiter heißt es: Wie viele höhere Schüler würde es in Berlin gegeben haben, wenn die arischen Eltern ihre Kinder in dem gleichen Umfang wie die Juden zu höheren Schulen geschickt hätten? Oder: Wie lange braucht ein Bomber von der französischen Grenze zu deiner Heimatstadt? Und wie groß ist der Bereich, den er voll bestückt, in deinem Stadtzentrum zerstören kann? So wurde nicht nur Angst und damit auch Wut erzeugt, sondern auch kriegsfähiges Wissen vermittelt. Auch mussten beispielsweise die Länge von Bahnschienen berechnet werden. Wie viele Bahnschienen brauche ich, um diese und jene Strecke zu bauen? Auch die naturwissenschaftlichen Fächer wurden so Teil der Wehrerziehung. Im Fach Deutsch, das zusammen mit Erdkunde und Geschichte sogenannte deutschkundliche Fächer bildete, wurde aus der altnordischen und mittelalterlichen Literatur entnommen, insbesondere aus dem Nibelungenlied, was der nationalsozialistischen Ideologie entsprach, ohne dabei ein repräsentatives Bild nordischer Literatur vermitteln zu wollen. Auch neue Literatur wurde verwendet, aber so aus dem Zusammenhang gerissen, dass Dichter wie etwa Hölderlin als kriegsmotivierend präsentiert wurden. Dies war das ausdrückliche Ziel des Unterrichts. Der Stoff, das Bildungsgut, ist so zu wählen und auszuwerten, dass der Schüler, ohne es bewusst zu merken, immer wieder auf die Idee des Soldatentums gestoßen wird. Im Fach Erdkunde, Geopolitik genannt, wurde die Volk-ohne-Raum-Ideologie in Geschichte Revanchismus gegen den Versailler Vertrag und Rassenhochmut gelehrt. Das Fach Leibesübungen wurde stundenmäßig aufgewertet und erhielt zusätzlich Wehrsportlager als außerschulische Lehrgänge. Viele Planungen blieben allerdings bloße Absichtserklärungen. Bis zum Kriegsbeginn wurden keineswegs flächendeckend neue Lehrbücher erstellt und verteilt. Danach hatte die Umstellung der Lehr- und Lernmittel nur noch nachrangige Dringlichkeit. Spätestens mit Beginn der alliierten Bombenoffensiven und der Kinderlandverschickung kam es verbreitet zu Materialmangel, auch im Schulwesen. Ein Beispiel für Abiturthemen im Fach Biologie: Warum ist es notwendig, die erdbiologischen Gesetze auf den Menschen anzuwenden? Aus der Reifeprüfung Ostern 1938. Die Bedeutung erdbiologischer Erkenntnisse für den Bestand unseres Volkes. Reifeprüfung 1938. Warum war das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses eines der ersten Gesetze, die nach der nationalsozialistischen Machtergreifung entlassen wurden? Reifeprüfung 1940. Inwiefern sind die scharfen Maßnahmen gegen die Juden gerechtfertigt? Reifeprüfung 1940. Aus einer mündlichen Abiturprüfung des Jahres 1935 ist Folgendes zu entnehmen. Aufgabe: Welche Gesetze und Anordnungen der Regierung Adolf Hitlers dienen der Erhaltung und Erneuerung des Erbgutes des deutschen Volkes? Im Protokoll sind folgende Stichworte verzeichnet: Sterilisationsgesetz, Zwillingsforschung, dessen Notwendigkeit wird begründet, Vererbung der Blutkrankheiten, die rassische Zusammensetzung des deutschen Volkes und die Charakterisierung der einzelnen Rassen. Ein Auszug aus dem deutschen Lesebuch für das dritte und vierte Schuljahr. Mit Weisheiten der Großmutter. Was Großmutter oft sagt: Ein frohes Herz, gesundes Blut ist besser als viel Geld und Gut. Arbeit, Mäßigkeit und Ruhe schließt dem Arzt die Türe zu. Leiden währt nicht immer. Ungeduld macht's schlimmer. Ordnung hält die Welt. Ordnung hilft Haushalten. Ordnung heilt in allen Dingen. So wird alles wohl gelingen. Fleiß bringt Brot, Faulheit Not. Wer Arbeit liebt und sparsam zehrt, der sich in aller Welt ernährt. Morgen, morgen, nur nicht heute, sprechen alle faulen Leute. Lügen haben kurze Beine. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Und wenn er auch die Wahrheit spricht. Wer beginnt mit Lügen, endet mit Betrügen. Junger Lügner, alter Dieb. Einmal gestohlen, allzeit ein Dieb. Besser arm in Ehren als reich in Schanden. Ehrlich währt am längsten. Im Hinblick auf die Kriegsvorbereitung der Schülerschaft wurde der Flugzeugmodellbau angekoppelt an das Fach Physik unterstützt. Der Modellbau soll bei den Jungen die Begeisterung für das Fliegen und damit für die Luftwaffe wecken. Eine ähnliche verborgene Zielsetzung hatte die Seidenraupenzucht, die in fast allen Schulen eingeführt und organisiert wurde. Die erzeugte Seide sollte die Produktion von Fallschirmen für die Fallschirmspringer und die Luftwaffenpiloten allgemein unterstützen. Die Schulgartenarbeit sollte auf die Kriegswirtschaft vorbereiten. Der finanzielle Aufwand für diese Aktion war erheblich. Man hielt bis kurz vor dem Zusammenbruch daran fest. Für Mädchen wurde das Fach Nadelarbeit im Rahmen von Werken entsprechend ausgerichtet. Öfter behandelt wurden die vielen Sammlungen und die jährlichen Anstrengungen für das Winterhilfswerk. In den Frauenfachschulen erfolgte die Ausbildung zur Meisterhausfrau. Dabei ging es bei den Prüfungsaufgaben ebenfalls um konkrete Aufgaben unter Kriegsbedingungen. Beispiel: Ich als Mutter habe so viel Reichsmark zur Verfügung und muss einen Kindergeburtstag für 6 Kinder ausrichten. Was biete ich an Kuchen, Getränken und gegebenenfalls Süßigkeiten als Preise an? Und was kostet das? Ebenso war bei den Mädchenoberschulen die Kinder- und Säuglingspflege ein Schwerpunkt, um die in der Rüstungsindustrie oder in Firmen eingespannten Mütter zu entlasten. Hier waren die jungen Mädchen im konkreten Hilfseinsatz bei den zugewiesenen Familien öfters überfordert. Ein eigener Themenbereich ist auch der fortgeschrittene Einstieg in die modernen Medien im Rahmen des damaligen Unterrichts, verbunden mit ideologischer Beeinflussung und Zielsetzung. Radio, Film, Dias, Transparente wurden systematisch eingesetzt. Ein Kanon an Schul- und Unterrichtsfilmen wurde produziert. Für Jugendliche geeignete Spielfilme wurden gezielt besucht. Und das Fernsehen trat spätestens im Rahmen der Olympischen Spiele 1936 in Erscheinung. Gedenk- und Feiertage, die alljährlich begangen werden mussten. Zum einen der Heldengedenktag am 8. März vom 25. Februar 1933, der Gedenktag für die Gefallenen der Bewegung am 9. November, Muttertag am 12. Mai 1933, das erste Mal, Tag der deutschen Hausmusik, Erntedanktag, Fest der Jugend und Sonnenwend, Tag des deutschen Volkssturms, Tag der Machtübernahme und der Gründung des Bismarckreichs am 30. Januar, Wiederherstellung der deutschen Wehrhoheit, der Führergeburtstag am 20. April und der nationale Spartag. Das Notabitur im Zweiten Weltkrieg. Am 8. September 1939 wird das Notabitur erneut eingeführt. Das nationalsozialistische Deutschland hat mit dem Überfall auf Polen den Zweiten Weltkrieg provoziert. Wieder begeistert sich junge Menschen für den Krieg. Wieder werden literarische Klassiker missbraucht, um Kriegsideologie zu transportieren. Wir sind ein Volk und einig wollen wir handeln, lautet ein weiteres Schiller-Zitat als Aufsatzthema. Zunächst ist das Notabitur noch eine freiwillige Möglichkeit für alle Oberprimaner. Mit fortschreitendem Krieg wird es aber mehr und mehr zur Pflicht. Ende 1941 braucht Adolf Hitler Soldaten für die Russlandfront. Den Abiturienten wird die schwere schriftliche Prüfung erlassen. Sie erhalten einen Reifevermerk. 1944 gibt es kaum noch Unterricht. Wer noch nicht in den Krieg eingezogen wurde, erhält in der 13. Klasse sein Reifezeugnis ohne Feierlichkeit, ohne Prüfung. Die Noten der 3 vergangenen Jahre werden einfach zusammengerechnet. Das Notabitur des Zweiten Weltkriegs wird nach Kriegsende in Deutschland nicht mehr anerkannt. Die jungen Abiturienten, gerade vom Kriegseinsatz zurückgekehrt, müssen noch eine schriftliche Abiturprüfung nachlegen. Während der Kriegsjahre und der vermehrten Fliegerangriffe auf viele deutsche Städte findet der Unterricht nicht mehr regelmäßig statt. Ganze Schulgebäude und Schulklassen müssen evakuiert werden. Die Nachkriegszeit. Nach der Besetzung Deutschlands durch die alliierten Truppen gibt die Militärregierung am 29.05.45 bekannt, dass alle höheren Schulen bis auf Weiteres geschlossen bleiben sollen. Privatunterricht ist ebenfalls verboten. Unterrichtsmaterial aus der Nazizeit wird sichergestellt. Die Lehrer müssen einen Fragebogen zu ihrer eventuellen Betätigung in der NSDAP ausfüllen. Schülerinnen werden in der Landwirtschaft eingesetzt, die über großen Arbeitskräftemangel klagt. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs lag die Bestimmungsgewalt über die deutschen Schulen in der Hand der Alliierten. Diese sorgten teilweise für eine Demokratisierung des Bildungssystems. Während allerdings die Sowjets in ihrer Besatzungszone das dreigliedrige System der Weimarer Republik abschafften, so diente es in den Zonen der Westalliierten als wichtiger Bezugspunkt. In der späteren DDR entstand so die sogenannte demokratische Einheitsschule. In den Westzonen hingegen wurden Strukturen der Weimarer Zeit weitgehend beibehalten und zudem eigene Akzente gesetzt. Die Amerikaner formulierten für ihre Besatzungszone etwa die Kontrollratsdirektive Nummer 54, in denen genaue Vorstellungen für die Ausrichtung der deutschen Schulen deutlich wurden. Insgesamt wurden die Unterrichtsinhalte revolutioniert. Ich hoffe, diese Folge unter der Rubrik History Wissen war informativ für dich. In der nächsten Folge erwartet dich wieder ein Interview mit einem Zeitzeugen. Wenn du den Podcast gerne unterstützen möchtest, dann lass unbedingt ein Abo und eine positive Bewertung da. Gerne kannst du ihn auch Freunden und Bekannten weiterempfehlen. Wenn du Themenwünsche hast, dann schreib mir sehr gerne eine Nachricht. Sei das nächste Mal auch unbedingt wieder mit dabei, wenn es heißt Wunder, Wissen, Weltkrieg.